Ja, vielen herzlichen Dank. Guten Morgen und herzlich willkommen an alle zu unserer heutigen Telefonkonferenz für das dritte Quartal unseres Geschäftsjahres 2019. Unser CEO Joe Käser kann heute Morgen aufgrund eines wichtigen Kundentermins in Asien leider nicht an dieser Telefonkonferenz teilnehmen. Daher darf ich heute Morgen unseren Chief Operating und Chief Technology Officer Roland Busch sowie unseren Finanzvorstand Ralf Thomas begrüßen. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise. Wir haben heute Morgen um 7 Uhr unsere Ergebnisse veröffentlicht. Die Präsentation sowie die Reden unserer Vorstände und alle weiteren Unterlagen finden Sie wie immer auf Deutsch und Englisch auf unserer Webseite unter siemens.com/presse. Dort wird auch die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz im Anschluss zur Verfügung stehen. Kurz zum Ablauf der Telefonkonferenz. Herr Busch und Herr Thomas werden Ihnen gleich einen Überblick über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019 geben und nach den Vorträgen stehen beide Herren für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich möchte Sie auch noch auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie auf der zweiten Seite unserer Quartalspräsentation finden. Und damit übergebe ich nun das Wort an Herrn Busch, bitte.
Vielen Dank, Theresa. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen und vielen Dank, dass Sie sich trotz Ferienzeit eingewählt haben. Ralf Thomas und ich möchten Ihnen heute einen Überblick über das dritte Quartal geben und über andere Themen, die Siemens gerade bewegen. Nach einem ersten überzeugenden Halbjahr konnte Siemens sein Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz fortsetzen, trotz eines zunehmend von Unsicherheiten geprägten geopolitischen Umfelds. Das Volumenwachstum im dritten Quartal zeigt vor allem eins: Unsere Kunden vertrauen uns, auch in herausfordernden Zeiten. Iran, der Handelskonflikt zwischen USA und China, das drohende No-Deal-Szenario für den Brexit, Sie kennen ja die Themen. Von diesen geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen sind inzwischen auch Kernmärkte wie die Automobilindustrie und der Maschinenbau regional, vor allem in China und Europa, betroffen. Auch wenn wir uns gut behaupten konnten, wurde unsere Geschäftsentwicklung dadurch im dritten Quartal zum Teil erheblich beeinträchtigt. Das zeigte sich besonders bei unseren kurzzyklischen Geschäften. Ralf wird darauf noch näher eingehen. Zum 1. April haben wir Siemens neu aufgestellt und setzen die Vision 2020+ Schritt für Schritt konsequent um. Die stärkere Fokussierung und die größeren unternehmerischen Freiräume sollen jedes einzelne unserer Geschäfte inhaltlich stärker, strukturell anpassungsfähiger und damit innovativer und erfolgreicher machen. Seit Einführung der neuen Organisation konnten wir in vielen Geschäften wichtige Aufträge gewinnen. Einige Highlights möchte ich hier hervorheben. Siemens Gamesa konnte in Taiwan gleich zwei wichtige Großaufträge im Offshore-Geschäft buchen. Beide Aufträge beinhalten einen langjährigen Servicevertrag und haben ein Volumen von zusammen 2,3 Milliarden Euro. Damit stärkt SGRE seine Position als Windkraftanbieter auf dem bedeutenden asiatischen Markt. Ein weiterer Erfolg aus dem Energiegeschäft ist der Zuschlag für das 840 Megawatt Gas- und Dampfturbinenkraftwerk Maisan im Irak, den Gas and Power inklusive eines Langzeit-Servicevertrags erhalten hat. Das Kraftwerk ist ein bedeutender Meilenstein für den Wiederaufbau des Landes. Aktuell arbeiten wir an 15 Projekten im Irak und sind bereit, im Rahmen der Energie-Roadmap für den Irak zu einer zuverlässigen Energieversorgung für Millionen von Menschen noch stärker beizutragen. Wichtige Neuaufträge konnte auch Siemens Mobility buchen. Besonders erwähnen möchte ich einen Auftrag aus Russland. Die russischen Eisenbahnen, RGD, haben 13 Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro Russ geordert. Das Auftragsvolumen beträgt rund 1,2 Milliarden Euro. Der Vertrag beinhaltet auch die Instandhaltung der Züge für eine Dauer von 30 Jahren. Das ist ein sehr großer Vertrauensbeweis dieses Kunden. Auch im öffentlichen Nahverkehr konnten wir unsere Rolle weiter ausbauen. Die Stadtwerke München bestellten 73 Straßenbahnen vom Typ Avenio und Wert von mehr als 200 Millionen Euro. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für 2021 geplant. Sie erinnern sich, München hatte 2012 als erster Kunde den Avenio bestellt und macht es uns stolz, dass wir weiter für die Stadtwerke erste Wahl bleiben. Bei Digital Industries haben wir eine wichtige Partnerschaft ausgebaut. Die strategische Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Technologieunternehmen HP in der additiven Fertigung. Das industrielle 3D-Drucksystem von HP ist das Digital Enterprise Angebot von Siemens, also die Automatisierungs- und Softwarelösungen für die digitale Fabrik voll integriert. Unsere Kunden können somit den 3D-Druck für die industrielle Serienfertigung nutzen. So verspricht sich ein Kunde wie Volkswagen, dass, ich zitiere, Innovationszyklen beschleunigt werden, neue Produkte schneller auf den Markt kommen und Fertigungseffizienz und Nachhaltigkeit erhöht werden. Um Innovation und Zukunft im Energiesektor geht es auch bei der Absichtserklärung zwischen Siemens und dem Freistaat Sachsen und der Fraunhofer Gesellschaft für den Standort Görlitz. Diese haben wir Mitte Juli unterschrieben. Der Zukunftspakt sieht vor, dass auf dem Werksgelände in Görlitz ein Innovationscampus für Wassertechnologie entsteht. Wir möchten mit der Ansiedlung von Technologieunternehmen und Forschungsinstituten den Strukturwandel in der Region, die vom Kohleausstieg besonders stark betroffen ist, erfolgreich mitgestalten. Deutschland will bis 2030 seine Treibhausgasemissionen um mindestens 55% senken und bis 2050 nahezu klimaneutral sein. Der geplante Kohleausstieg bis 2038 ist ein Schritt dahin. Es geht aber um mehr. Das langfristige Klimaziel kann nur mit synthetischen Energieträgern bzw. sogenannten Power-to-X-Technologien erreicht werden. Das sind Technologien zur Speicherung bzw. anderweitigen Nutzung von Stromüberschüssen, wenn es ein Überangebot von erneuerbaren Energien gibt. Also genau genommen geht es hier um Green Power-to-X. Diese Wandlungs- und Speichertechnologien sind deshalb auch Schwerpunktforschungsfelder bei Siemens, von denen wir uns in Zukunft geschäftlich viel versprechen. Weil diese Themen so wichtig sind, für Siemens, aber auch für unsere gesamte Wirtschaft, möchte ich heute etwas ausführlicher darauf eingehen. McKinsey und das Hydrogen Council schätzen die Investitionsmöglichkeiten für grünen Wasserstoff bis 2030 auf bis zu 475 Milliarden US-Dollar. Wie eine solche Wasserstoffökonomie aussehen kann, von der Energiebereitstellung über die Wandlung bis zur Anwendung, haben wir Ihnen schematisch auf der Folie dargestellt. Wasserstoff ermöglicht die Langzeitspeicherung von großen Mengen an lokal überschüssiger erneuerbarer Energie und eröffnet dadurch auch neue Nutzungsmöglichkeiten von Ökostrom. Es bietet sich die Möglichkeit einer Verknüpfung der grünen Stromerzeugung mit der Industrie und der Mobilitätsbranche, die sogenannte Sektorkopplung. Der aus Erneuerbaren erzeugte Strom wird mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Wasserstoff kann, wie Sie hier sehen, in der Industrie, Mobilität oder Energie direkt genutzt werden. Wir begrüßen es im Übrigen sehr, dass die Bundesregierung bis Ende des Jahres eine nationale Wasserstoffstrategie vorlegen will. Als nächsten Schritt sollten wir auch auf europäischer Ebene vorankommen. Wir sollten diese Chance ergreifen, sonst ergreifen sie andere. Wie teuer es ist, einen Technologie- und Kostenvorsprung von Asien und Amerika aufzuholen, sieht man beispielsweise bei der Batteriezellenfertigung. Der noch bestehende Vorsprung Deutschlands in Power-to-X-Technologie muss hier also unbedingt gehalten und am besten ausgebaut werden. Und das tun wir bei Siemens. Görlitz wird mit einem Wasserstoff-Testzentrum einen wichtigen Forschungsbeitrag auch für andere Projekte leisten. Eines davon entsteht gerade in Leuna in Sachsen-Anhalt. Mit einer geplanten Leistung von bis zu 100 Megawatt entsteht dort die weltgrößte Elektrolyseanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Damit können wir die Emissionen um bis zu 90% reduzieren im Vergleich zur sogenannten Dampfreformierung. Das ist das gängige Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff aus kohlenstoffhaltigen Energieträgern wie Erdgas. In Leuna wird Siemens zusammen mit Linde und dem Fraunhofer Institut für Mikrostruktur und von Werkstoffen und Systemen erstmals die Elektrolyse-Technologie in einen großen industriellen Maßstab bringen. Und genau darum geht es nun, um Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und damit um die erfolgreiche industrielle Nutzung in einem Maßstab, der erfolgreiche Energiewenden in der ganzen Welt möglich macht. Das ist ein weiterer Beweis, dass die Innovationskraft von Siemens greifbare Beiträge zur Verbesserung von Lebensqualität und zur industriellen Erschließung neuer Technologien leisten kann. Und damit übergebe ich zu dir, Ralf.
Ja, vielen Dank, Roland, und guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Wie Sie von unserem Chief Operating und Chief Technology Officer Roland Busch gehört haben, spielt Innovation weiter eine herausragende Rolle bei allen Siemens-Geschäften. Die weitere Stärkung unserer Innovationskraft ist auch die Basis für unseren zukünftigen Erfolg. Nun zu den finanziellen Eckdaten des dritten Quartals. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis, das heißt ohne Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte, um 6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wir lagen damit klar über den Erwartungen des Marktes. Siemens Gamesa brachte hier den größten Zuwachs, unter anderem durch die bereits von Roland erwähnten Großaufträge in Taiwan. Unser Auftragsbestand erreichte damit den neuen Rekordwert von 144 Milliarden Euro und, was noch viel wichtiger ist, ist qualitativ kerngesund. Der Umsatz wuchs vergleichbar leicht um 2%. Siemens Gamesa und die Healthineers verzeichneten dabei das stärkste Wachstum. Demgegenüber standen Rückgänge bei Digital Industries und Gas and Power. Das Book-to-Bill-Verhältnis, also das Verhältnis von Auftragseingang und Umsatz, lag bei starken 1,15. Ohne Aufwendungen für Personalrestrukturierung, die sich auf 0,3 Prozentpunkte beliefen, erreichte die Ergebnismarge der industriellen Geschäfte 9,9%. Digital Industry leistete mit fast 560 Millionen Euro den größten Ergebnisbeitrag dazu. Das Ihnen bekannte ungünstige Marktumfeld, über das ja auch schon zahlreiche andere Unternehmen berichtet haben, führte jedoch zu einem teils beträchtlichen Margenrückgang in einigen unserer Geschäfte. Nur eines unserer sechs industriellen Geschäfte, Siemens Mobility, lag mit seiner Ergebnismarge bereits im neuen, definierten, ambitionierten Zielkorridor. Das Ergebnis pro Aktie hingegen behauptete sich mit einem Euro 39 Euro Cent ohne Aufwendungen für Personalrestrukturierungen auf starkem Niveau. Der Gewinn nach Steuern betrug 1,1 Milliarden Euro. Die Cash Conversion Rate, also das Verhältnis zwischen Ergebnis und dem, was in der Kasse ankommt, erreichte 51%. Der Free Cash Flow der industriellen Geschäfte betrug 1 Milliarde Euro. Er wurde im vergangenen Quartal unter anderem negativ beeinflusst von der vorübergehend ausgesetzten Abnahme der ICE-4-Züge durch die Deutsche Bahn. Inzwischen hat die Bahn die Abnahme der ICE-4-Züge wieder aufgenommen. Seitdem wurden bereits 6 Züge abgenommen. Und unser starkes Mobility-Team wird den Rückstand im laufenden Quartal voraussichtlich vollständig aufholen können. Die Nachbesserung erfolgt übrigens im Rahmen der Gewährleistung von Bombardier und wird somit keinen negativen Einfluss auf die Profitabilität von Siemens Mobility haben. Unserer neuen organisatorischen Aufstellung folgend weisen wir nun die im folgenden finanzwirtschaftlichen Eckdaten der Operating Companies sowie von Siemens Mobility aus. Die Zahlen von Siemens Gamesa und Siemens Healthineers sind Ihnen ja bereits bekannt. Einen detaillierten Überblick auch über die Ergebnisse von Siemens Financial Services und den Portfolio Companies finden Sie in bewährter Weise in unserer ausführlichen Ergebnisveröffentlichung. Beginnen wir mit den Ergebnissen von Digital Industries, für die das dritte Quartal vor allem im Hinblick auf das kurzzyklische Geschäft sehr herausfordernd war. Insbesondere im Maschinenbau und in der Automobilindustrie halten sich Kunden bei größeren Investitionen aktuell zunehmend zurück. Sichtbar wurde dies in einem deutlich gesunkenen Auftragseingang und rückläufigen Umsatz in der Industrieautomatisierung. Insgesamt führte dies zu einem moderaten Rückgang des Auftragseingangs der Digital Industries. Dieser Rückgang konnte auch durch einen Anstieg bei Software- und Prozessautomatisierung nicht vollständig kompensiert werden. Der Umsatzrückgang hatte auch entsprechende Auswirkungen auf das Ergebnis. Die Ergebnismarge der Digital Industries fiel auf 14,3%. Darin wirkten auch Investitionen in neue cloud-basierte Lösungen, im weiterhin wachsenden Softwaregeschäft, ebenso wie fokussierte Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die wir tätigen, um uns weiter in wichtigen Wachstumsfeldern zu positionieren. Auf die Profitabilität drückte außerdem die Neubewertung unseres Anteils am Bentley Systems mit ca. 1 Prozentpunkt. Damit Sie die Marktentwicklung noch besser nachvollziehen können, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen einen genaueren Überblick über die wichtigsten Branchen des Geschäfts von Digital Industry geben. Digital Industries macht ca. 2/3 seines Geschäfts in 5 Branchen, der Automobilindustrie, Maschinenbau, Pharma und Chemie, Nahrungsmittel und Getränke sowie Elektronik und Halbleiter. Aus heutiger Perspektive sehen wir folgende Entwicklung in diesen Marktsegmenten. Für die kommenden 3 bis 4 Quartale erwarten wir eine anhaltende zyklische Abschwächung im Automobil- und Maschinenbau. In der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie gehen wir von einem stetigen, moderaten Wachstum aus. In den spätzyklischen Prozessindustrien wie Chemie rechnen wir mit einer moderaten Abschwächung. Der Elektronik- und Halbleitermarkt ist ja sehr eng verbunden mit unserem Softwareangebot von Mentor. Dort sehen wir weiterhin gute Wachstumsmöglichkeiten. Der regionale Blick auf unser Automatisierungsgeschäft auf der rechten Seite des Schaubilds zeigt in Quartal 3 einen Rückgang auf breiter Basis. Wir steuern natürlich dagegen, um die Profitabilität in unserem Geschäft bestmöglich abzusichern. Dazu gehört, dass wir sehr genau die Marktentwicklung beobachten, unsere Investitionspläne bei Bedarf entsprechend anpassen und die Kosten besonders strikt kontrollieren. Unabhängig davon setzen wir unser Programm zur Kostenoptimierung, das wir auf dem Capital Market Day ja vorgestellt hatten, konsequent um. Dazu sind wir mit den Arbeitnehmervertretern in intensiven Gesprächen. Es geht dabei um die ihnen bekannte Verringerung der Kosten bis zum Jahr 2023 um 320 Millionen Euro zusätzlich zur Basisproduktivität von 3-5% der Gesamtkosten pro Jahr. Meine Damen und Herren, das Marktumfeld ist aktuell sehr herausfordernd. Unser Anspruch ist jedoch unverändert, Weltmarktführer in der industriellen Digitalisierung zu bleiben, den Abstand zum Wettbewerb idealerweise zu vergrößern und den Erfolg der Digital Factory auf die Prozessindustrie auszuweiten. Nun zu unserer Operating Company Smart Infrastructure. Smart Infrastructure konnte einen Plus bei Auftragseingang und Umsatz verzeichnen. Großaufträge im Lösungs- und Servicegeschäft sowie im System- und Softwaregeschäft waren Wachstumstreiber im Auftragseingang. Das Umsatzwachstum erstreckte sich über alle drei Geschäfte hinweg, also über das Lösungs- und Servicegeschäft, das System- und Softwaregeschäft und das Produktgeschäft. Wachstum im Produktgeschäft kam vorrangig aus der Niederspannungstechnik, auch wenn es durch einen Rückgang im industriellen Bereich etwas zurückgehalten wurde. Geografisch gab es Wachstumsimpulse aus allen Regionen, insbesondere aus Amerika. Die Rentabilität wurde von den angekündigten anhaltenden Investitionen in Smart Building Lösungen sowie einem ungünstigeren Geschäftsmix beeinträchtigt. Das Team arbeitet konzentriert an den Maßnahmen zur Umsetzung von Vision 2020 Plus, um die Produkt- und Systemgeschäfte voranzubringen, den Geschäftsmix weiter zu verbessern und insgesamt noch agiler aufgestellt zu sein. Nun zu Gas & Power. Die Neuaufstellung von Gas & Power zielt auf die Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit im Energiegeschäft ab. Das Marktumfeld ist weiterhin vom Strukturwandel und daraus resultierenden Preis- und Wettbewerbsdruck gekennzeichnet. Dass GP sich in diesem Umfeld behaupten kann, zeigen unsere Erfolge im Irak, die Vereinbarung in Nigeria zur Umsetzung einer Energy Roadmap oder auch die Teilnahme an dem Projekt Viking Link, dem längsten Unterseestromkabel der Welt zwischen Großbritannien und Dänemark. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank der Auftragseingang. Damals konnten wir zwei besonders umfangreiche Großaufträge in Israel und Großbritannien in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro buchen. Die Umsatzerlöse gingen moderat zurück, vor allem im Neuanlagengeschäft als Folge des schwachen Auftragseingangs in den vorangegangenen Perioden. Das Servicegeschäft leistet weiterhin einen soliden Beitrag zur Rentabilität. Gegenläufig wirkten Preisrückgänge und eine niedrigere Kapazitätsauslastung im Neuanlagengeschäft. Zudem hatten wir im Vorjahresquartal, wie seinerzeit berichtet, einen außerordentlichen Ergebnisbeitrag in Höhe von 80 Millionen Euro aus einer Desinvestition erzielt. Auch bei Gas & Power setzen wir die Ihnen bereits bekannten Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität um. Dazu gehört unter anderem, Kapazitäten und die regionale Aufstellung entsprechend anzupassen. Unsere Teams arbeiten hochmotiviert und mit großem Einsatz an der Neuaufstellung von Gas & Power und an der Vorbereitung des Spin-off, bei dem wir unseren ambitionierten Zeitplan konsequent umsetzen. Nun zur Leistung der Siemens Mobility, die uns erneut große Freude gemacht hat. Der Auftragseingang stieg vergleichbar um beeindruckende 18%, vor allem getrieben durch Großprojekte. Die beiden größten im vergangenen Quartal hat Roland Busch ja bereits erwähnt. Der Umsatz blieb in etwa stabil gegenüber dem Vorjahresquartal, trotz negativer Effekte aufgrund der zeitlichen Abfolge bei der Abarbeitung großer Zugaufträge. Die Ergebnismarge lag mit erneut starken 10,4% deutlich innerhalb des Zielmargenkorridors. Damit hat Mobility zum 23. Mal in Folge eine Profitabilität dicht am, im oder sogar über dem Margenkorridor erreicht. Das kann aus meiner Sicht gerne auch weiterhin so bleiben. Hervorheben möchte ich im dritten Quartal besonders das Servicegeschäft, das einen beachtlichen Beitrag zur Profitabilität der Siemens Mobility geleistet hat. Mobility fährt also weiterhin auf der Erfolgsspur. Nun zum Ausblick, meine Damen und Herren. Das günstige Marktumfeld für unsere kurzzyklischen Geschäfte, das eine wesentliche Annahme unserer Prognose war, hat sich in der zweiten Geschäftsjahreshälfte erheblich verschlechtert. Dennoch bestätigen wir unsere Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2019, auch wenn es herausfordernder geworden ist, unser Ziel eines vergleichbaren, moderaten Wachstums der Umsatzerlöse zu erreichen. Wir gehen weiter davon aus, mit einem über den Umsatzerlösen liegenden Auftragseingang eine Book-to-Bill von über 1 zu erreichen. Wir erwarten, dass die angepasste EBITDA-Marge für unsere industriellen Geschäfte nun die untere Hälfte einer Bandbreite von 11-12% erreichen wird, ohne Berücksichtigung von Aufwendungen für Personalrestrukturierung. Schließlich bestätigen wir unsere Erwartung, ein unverbessertes Ergebnis je Aktie für den Gewinn nach Steuern innerhalb einer Bandbreite von 6,30 Euro bis 7 Euro zu erreichen, ebenfalls ohne Berücksichtigung von Personalrestrukturierungsaufwendungen. Das war es von meiner Seite, meine Damen und Herren. Roland Busch und ich freuen uns jetzt auf Ihre Fragen und damit zurück an Clarissa Haller.
Ja, vielen herzlichen Dank, Roland Busch und Ralf Thomas. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde Zeit für Ihre Fragen. Vorab noch ein Hinweis, wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen bitte auf Englisch und wir werden sie auch auf Englisch beantworten. Damit gebe ich jetzt zurück an den Operator, der kurz erklärt, wie die Fragen gestellt werden können.
Dankeschön, Frau Haller. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wir bitten nun um die erste Frage. Die erste Frage kommt heute von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Michael Flemig, Börsenzeitung. Grüße Sie, Frau Haller, Herr Busch und Herr Thomas. Ich habe drei Fragen insgesamt. Erstens zur Prognose, zweitens zu Gas & Power und drittens zu Bentley. Zur Prognose, Herr Thomas, ich kriege das Festhalten der Prognose mit Ihren verbalen Aussagen nicht ganz auseinander. Sie sagen, es sei erheblich, habe sich die Aussichten verschlechtert. Sie haben auch ausgeführt, dass Sie eine anhaltende zyklische Abschwächung im Automobil- und Maschinenbau sehen. Jetzt bräuchten Sie ja im vierten Quartal eine EBITA-Marge, die um fast 2 Prozentpunkte im Vergleich zum dritten Quartal springen müsste. Daher meine Frage, was sind da die treibenden Faktoren? Woher kommt die Zuversicht, vielleicht auch in Bezug auf den Umsatz, der ja sich auch erheblich verbessern muss? Die zweite Frage zur Kraftwerkstechnik. Wird es da Restrukturierungskosten im vierten Quartal geben? Mit wie viel rechnen Sie im vierten Quartal? Und zu Bentley, da gab es eine Zuschreibung im ersten Quartal, einen zweistelligen Millionenbetrag. Jetzt ist ein zweistelligen Millionenbetrag Wertberichtigung. Können Sie mal erläutern, was da passiert? Dankeschön.
Ja, guten Morgen, Herr Flemig. Vielen Dank für Ihre drei Fragen. Lassen Sie mich die der Reihe nach beantworten. Ad 1 zur Prognose. Sie erinnern sich, im November, als wir die Prognose herausgelegt haben, hatten wir gesagt, dass die unterliegende Annahme darin besteht, dass sich die Rahmenbedingungen der Konjunktur im kurzzyklischen Geschäft nicht wesentlich nachteilig verändern würden, sondern wir das als unterliegendes Muster sozusagen annehmen. Nun war es in den ersten beiden Quartalen, ich sage mal, weitestgehend unentschieden, wie sich aufgrund der vielen geopolitischen, aber auch konjunkturellen Veränderungen die Lage entwickeln würde. Deshalb haben wir das nicht weiter kommentiert und haben das einfach stehen lassen. Das hatten wir ja ausführlich besprochen, auch am Capital Market Day. Sie haben nicht nur aus unserer, sondern auch aus der Disclosure von anderen Unternehmen in unserer Branche und deren Umgebung und insbesondere von unseren Kundenindustrien gehört und wir haben das auch gespürt, dass sich diese Annahme in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr bewahrheiten wird. Deshalb haben wir gesagt, dass wir der trotz jetzt anderen Rahmenbedingungen als die, die wir seinerzeit der Prognose unterlegt haben, an unserer Guidance festhalten werden, mit der einzigen Konkretisierung, dass wir in der Industrial Business Margin in der unteren Hälfte landen werden. Ich denke, das ist ein beachtliches und ambitioniertes Vorhaben, das wir uns da gegeben haben. Und Sie fragen ja weiter, warum wir daran glauben. Wir glauben daran, weil wir erstens genau im richtigen Zeitpunkt damit begonnen hatten, unsere Geschäfte mehr Möglichkeiten zu geben, sich an die jeweils branchenspezifischen Rahmenbedingungen anzupassen. Diese Freiheitsgrade werden jetzt, ob einer sich offensichtlich ungünstiger entwickelten Landschaft, insbesondere im kurzzyklischen konjunkturellen Umfeld gebraucht und genutzt. Und wir haben ja auch ausgeführt, dass wir mit unserem Digital Industry Geschäft Maßnahmen eingeleitet haben, die uns helfen, das vierte Quartal zu stabilisieren, ohne dabei, das möchte ich betonen, zukunftsrelevante Investitionen in Frage zu stellen. Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass unser Portfolio und die Art und Weise, wie wir das weiterentwickeln, uns langfristig in eine außergewöhnlich positive Wettbewerbsposition bringen werden. Und gerade jetzt mit der Transformation hin zu digitalen Geschäftsmodellen, wir mit unserer breit aufgestellten Industrieexpertise und der Kombination aus industrieller Software und konventionellen Automatisierungsangeboten exakt am Punkt sind, der den Zeitgeist nach vorne treiben wird und uns erlauben wird, auch in schwierigen Wettbewerbsumfeld Marktanteile zu gewinnen. Das haben wir post Lehman 2008 gezeigt und das wird Herr Helmrich mit seiner Mannschaft auch in den folgenden Quartalen beweisen. Da bin ich absolut überzeugt von. Im vierten Quartal, das wissen Sie, bewegt sich in der Regel unsere Topline etwas günstiger. Und wir gehen davon aus, dass auch die Maßnahmen, die wir zur Stabilisierung der Bottomline eingeleitet haben, hier noch besser greifen werden. Übrigens ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass wir auch auf der Free Cash Flow Seite bei der Digital Industry alle Hebel fest im Griff haben, sodass sich da auch in den ungünstigen Rahmenbedingungen jetzt bereits eine Menge getan haben. Das Team ist hochmotiviert, hochkompetent und war bisher immer erfolgreich und ich bin überzeugt, es wird so bleiben. Für die GP ist es relativ einfach. Wir haben die Maßnahmen, die wir Ihnen hier beschrieben haben, am Capital Market Day jetzt weiter vorangetrieben. Ein Teil der Restrukturierungsthemen war ja schon auf den Weg gebracht. Die zweite Hälfte, wenn ich das so sagen darf, ist in den Diskussionen mit den Arbeitnehmervertretern so weit fortgeschritten, dass ich davon ausgehe, dass wir zum vierten Quartal in der Größenordnung bis zu 200 Millionen an Restrukturierungsaufwendungen zu verbuchen haben. Was Bentley anbelangt, ist die Geschichte eigentlich relativ einfach. Sie wissen ja, wir haben eine sehr erfolgreiche übrigens Kooperation an vielen Stellen inhaltlich mit Bentley auf den Weg gebracht seit 2016. Wir sind auch in einen Prozess eingetreten, der es uns erlaubt, Aktien, die im privaten Marktsegment von Nasdaq gehandelt werden oder gehandelt werden, also nicht öffentlich gelistet, Bentley-Aktien, die in der Regel an Mitarbeiter ausgegeben worden sind, zurückzukaufen, also für uns zu erwerben, aus einem Prozess, aus dem das Unternehmen hauptsächlich für Mitarbeiter, die in den Ruhestand übertreten, quasi früher verausgabte Aktien erst zurückkaufen und uns dann zum Erwerb zur Verfügung stellen. Jedes Mal, wenn so ein Schritt erfolgt, gibt es einen neuen Datenpunkt für die Bewertung dieser Aktien und der variiert natürlich im Jahresverlauf. Immer wenn eine Transaktion dieser Art ausgelöst wird, gibt es nach Fair Value Accounting dann eine Neubewertung. Also das ist jetzt kein Businessplan, der dem unterlegt ist, sondern tatsächlicher Marktpunkt und diese Entwicklung, die geht dann ein bisschen rauf und runter im Geschäftsjahr. In Summe sind wir deutlich im Plus seit dem Erwerb dieser Aktien, ungefähr 25% im ersten Quartal, darauf hatten Sie hingewiesen, hatten wir eine Gunst daraus zu verbuchen, jetzt einen Nachteil und in Summe netto in diesem Geschäftsjahr sind wir leicht im Plus. Das ist die Accounting-Landschaft, die können wir nicht beeinflussen. Der Inhalt dieser Kooperation und auch der Kapitalverflechtung verläuft aber exakt im Rahmen dessen, was wir uns erhofft hatten, sogar ein bisschen besser.
Thomas, erlauben Sie eine kurze Nachfrage zur Prognose?
Ja, bitte.
Offenbar soll der Gewinnsprung im vierten Quartal auf Konzernebene hauptsächlich von der Sparte digitale Industrien getrieben werden. Welche Marge erwarten Sie dort im vierten Quartal?
Ja, wir werden jetzt nicht mit Ihnen eine quantitative Aussage an der Stelle teilen, aber wir gehen davon aus, dass sich die Entwicklung Quarter over Quarter schon deutlich verbessert. Und wenn ich sage deutlich verbessert, dann meine ich damit nicht den Wegfall des Bentley-Effekts, sondern darüber hinaus das Greifen der Maßnahmen, über die wir berichtet haben, nämlich ganz handwerklich Ressourcenallokation, ganz striktes Discretionary Spending Management, also beginnend bei profanen Dingen wie Reisekosten bis hin zur Frage, was muss man denn wirklich jetzt an wesentlichen Investitionen zu diesem Zeitpunkt leisten, um die langfristig relevanten und im Markt materiellen Projekte voranzutreiben. Wir gehen Quarter over Quarter von einer deutlichen Verbesserung aus, die sich nicht allein aus dem Bentley, aus dem Wegfall des Bentley-Effekts speist.
Dankeschön.
Gerne.
Noch einmal zur Erinnerung, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1. Unsere nächste Frage kommt nun von Axel Höppner vom Handelsblatt München. Bitte schön.
Guten Morgen, ich hätte zwei Fragen. Zum einen, können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, wie man zusätzlich gegensteuert? Muss man eventuell auch bei dem angekündigten Stellenabbau nochmal draufsatteln? Und die zweite Frage, müssen wir uns an Margen im Konzern unter 10% gewöhnen oder ist es aus Ihrer Sicht aus den angesprochenen Gründen ein Ausrutscher? Danke.
Herr Höppner, vielen Dank und auch danke dafür, dass Sie mir eine Chance geben, meine Ausführungen zu den Fragen von Herrn Flemig an der Stelle zu konkretisieren. Mit Gegensteuern meinen wir nicht, dass wir die Maßnahmen, die wir im Capital Market Day zum Thema langfristige Stärkung und Stellenabbau, wie Sie das nennen, erweitern wollen. Das würde ohnehin kurzfristig keinerlei Wirkung entfalten. Das ist nicht der Punkt, aber es gibt eine Menge an Stellschrauben, im Kleinen wie auch im Größeren, die das Team insbesondere im kurzzyklischen Geschäft in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich gezogen hat. Das ist nicht möglich. Das wissen Sie auch von anderen Unternehmen, dass man innerhalb von 4 Wochen oder innerhalb eines Quartals all diese Stellschrauben so in Position bringt, dass der Anstellwinkel für die Steuerung dann sofort anschlägt. Aber das Team ist es gewohnt. Und das ist ja auch einer der Gründe, Herr Höppner, warum wir diese Verselbstständigung der Geschäfte mit den jeweilig geschäftsspezifischen Ausprägungen vorangetrieben haben. Wir wollen, dass die DI in der Lage ist, all die Maßnahmen zu ergreifen, die es braucht, um genau dieses Geschäft mit seiner spezifischen Zyklizität so auszusteuern, dass es für die DI am besten ist, und wollen das nicht mit einem One-Size-Fits-All verbinden, was in anderen Geschäften vielleicht weniger Sinn machen würde. Damit wird nicht nur die Effektivität der Maßnahmen, sondern auch deren Steuerungsimpuls viel schneller umgesetzt werden. Und deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir diese Veränderung Quarter over Quarter, von der ich gerade berichtet habe, auch konsequent und für Sie sichtbar dann im 4. Quartal auf den Weg bringen können. Ob wir uns an Margen unter 10% gewöhnen wollen? Nein.
Danke.
Meine Damen und Herren, zur Erinnerung, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1. Falls Sie eine Frage in Deutsch stellen möchten, drücken Sie bitte jetzt Stern 1, um die Chance wahrzunehmen. Wir kommen nun zu einer Frage von Kaspar Butte von der Süddeutschen Zeitung.
Ja, guten Morgen. Ich habe zwei kurze Fragen. Die erste Frage ist, wenn Sie haben ja Ihre Skepsis gegenüber der zukünftigen Konjunkturentwicklung, der allgemeinen Lage ausgedrückt. Was heißt das denn, wenn Sie schon mal ins nächste Geschäftsjahr blicken, wird sich die Lage da weiter verschärfen? Wie sind da Ihre Aussichten, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht quantitativ sagen können? Und das Zweite ist, was ist denn Ihr Kommentar zu dem doch sehr starken Kurseinbruch bei Siemens Gamesa? Was ist da los und wie trifft Sie das? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Busse. Bezüglich der Konjunktur, jetzt ist es ja so, das hatte ich ja eingangs schon ausgeführt, dass es so viele unterschiedliche Einflussgrößen gibt, dass das die eigentliche Herausforderung darin besteht, die Interdependenz zu antizipieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung höherer Ableitung. Das wird man jetzt nicht in ein paar Minuten diskutieren können, aber lassen Sie mich Folgendes dazu sagen. Wir haben erstens Sorge dafür getragen, dass jedes Geschäft maximale Freiheit gerade beim Reagieren auf die industriespezifischen Besonderheiten der jeweiligen Konjunkturzyklen hat. Wir haben Ihnen gesagt, dass wir davon ausgehen, dass sich die momentane Abkühlung insbesondere im kurzzyklischen Automatisierungsgeschäft, also im Produktbereich, die ja auch zum gewissen Umfang vom Export getrieben wird, dass sich die in den nächsten 3 bis 4 Quartalen aus unserer heutigen Perspektive unwesentlich verändern wird. Wir haben Ihnen die Einflussgrößen der verschiedenen Industrien und der Geografien gezeigt und mehr kann ich da aus heutiger Sicht nicht hinzufügen. Es ist aber natürlich so, und das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt, dass wir mit den Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, jetzt in der Position sind, deren Resultate auch, wie ausgeführt, bereits in 2020 zum gewissen Anteil dann auf unserer Seite positiv verbuchen können. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir rechtzeitig und mit der erforderlichen Entschlossenheit hier so vorangeschritten sind, dass wir in den Bereichen, die wir beeinflussen können, den maximalen Einfluss haben. Wir achten dabei insbesondere auch auf die Liquidität, also den Cashflow, was ein sehr wichtiger Punkt ist in einem sich abkühlenden Marktumfeld mit all den Sekundäreffekten, die es dann gibt. Aber wir sind eigentlich recht zuversichtlich, dass wir mit dem Ergreifen von Maßnahmen, die in unserem eigenen Handlungsportfolio sich befinden, gut unterwegs sind. Die Konjunktur können wir leider auch nicht beeinflussen. Das tun ja aber dafür andere, wie wir gestern Abend auch aus Washington gehört haben. Was die Siemens Gamesa anbelangt, ist, wir respektieren deren unabhängigen Marktauftritt und deren Listing und ich werde das nicht inhaltlich operativ kommentieren, so haben wir das immer gehandhabt und so werden wir das auch weiterhin tun. Als Shareholder bin ich natürlich nicht glücklich mit dem Verlauf und ich hatte ja gesagt, dass Topline-Entwicklung, was sehr gut ist, es ist auch wirklich fantastisch, dass wir bei Siemens Gamesa insbesondere in dem hart umkämpften Offshore-Geschäft so erfolgreich zum Zuge kommen, insbesondere in Asien, wie Herr Busch ausgeführt hat, ist es ja so, dass da jetzt die Karten verteilt werden, wenn ich das so flapsig sagen darf. Das ist ja ein Markt, der sich jetzt langsam entwickelt und erschließt und wenn man da gleich mit 2 sehr großen Aufträgen, mit langen Service-Aufträgen, die dabei enthalten sind, dann ausgestattet wird, dann ist das ein großer Vertrauensbeweis, der uns auch Möglichkeiten gibt, da zu zeigen, was wir für die jeweiligen Volkswirtschaften und Kunden beizutragen vermögen. Da hat Siemens Gamesa eine tolle Chance und die müssen jetzt dann auch umsetzen. Und Sie wissen ja, insbesondere in der Funktion des Finanzvorstands heißt umsetzen nicht nur das Projekt zu Ende bringen, sondern auch, dass unten was rauskommen muss. Da sehe ich schon deutliche Verbesserungspotenziale. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Markt extrem anspruchsvoll im Augenblick ist. Das hat das Management ja kommentiert in ihrer Disclosure Session. Und man sieht ja auch, dass der Wettbewerb, im Wettbewerb die Bäume nicht in den Himmel wachsen, das ist für uns der entscheidende Maßstab. Natürlich die Performance in allen finanzwirtschaftlichen KPIs, aber auch und insbesondere, wie sich die Siemens Gamesa gegen den Wettbewerb schlägt. Und da sehen wir einen zunehmend positiven Gradienten. Wie schwer das ist, zeigen ja einige Unternehmen, die in diesem Markt auch sehr angeschlagen sind. Und da gehen wir davon aus, dass wir zu den Starken gehören werden. Da bin ich ganz zuversichtlich.
Unsere nächste Frage kommt von Rüdiger Köhn von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Ja, guten Morgen. Herr Thomas, ich muss doch nochmal auf diese Thematik Kostensenkung Q4DI eingehen. Heißt das so aus Ihren Andeutungen heraus, dass Sie Investitionen stoppen bzw. schieben? Weil das ist natürlich sofort greifbar. Gilt das an auch für die anderen Bereiche, in denen das Margenband teilweise doch weit verfehlt worden ist? Können Sie das nochmal bitte konkretisieren? Ich habe das so verstanden, denn mit Reisekosteneinsparung alleine kriegen Sie, sage ich mal, das Ruder auch nicht rumgeschlagen. Dann auch nochmal zu DI die Frage mit den Aufwendungen für cloudbasierte Angebote. Geht es da um Großaufträge, die man da jetzt erstmal vorbereiten muss, Stichwort VW oder wie muss man sich das vorstellen? Und abschließend noch die Frage, einfach nur mal fürs Protokoll. Ausgerechnet in diesen Tagen ist Herr Käser nichts zugegen, äußert sich politisch natürlich sehr gerne rauf und runter. Nun ist er in Asien auf einer Reise. Natürlich frage ich nicht, bei welchem Kunden, aber Ist er mehrtägig unterwegs? Ist das ein kurzfristiger Termin, der da reingerutscht ist? War es ursprünglich geplant, dass Herr Käse an diesem Call teilnimmt? Nur, dass man das mal etwas einordnen kann. Danke.
Herr Köhn, vielen Dank für Ihre Fragen. Lassen Sie mich mit der letzten beginnen. Also ich bin froh, dass unser CEO die Chance hat, den Kunden, sag mal, zu helfen, finale Entscheidungen zu treffen, die dann auch lesbar sind und in Papier gerinnen. Deshalb ist es meines Erachtens eine ausgezeichnete Investition für das Unternehmen. Es ist natürlich nicht so, dass Herr Käser mal schnell über Nacht von dem Kunden hört, dass er gebraucht wird. Wir haben das natürlich gut abgewogen und Herr Käser hat da sicher die richtige Priorität gesetzt. Das wird sich dann ja auch in dem niederschlagen, was wir Ihnen dann über erfolgreiche Geschäftsabschlüsse berichten dürfen. Ich gehe von aus und hoffe, dass Sie dem zustimmen, dass ich Ihren Wissensdurst heute dann auch zusammen mit Herrn Busch stillen kann.
Ist übrigens nicht persönlich gemeint, ne? Nicht missverstehen.
Habe ich auch kein bisschen so wahrgenommen, Herr Köhn. Wir haben uns ja schon bestens bei vielen Gelegenheiten ausgetauscht und ich weiß, dass Sie auch mit mir einen interessierten Gesprächspartner finden und umgekehrt. Zum Thema Kostensenkung bei der DI möchte ich es nochmal präzisieren und ich hatte das ja auch schon gesagt, es geht eben nicht um den Investitionsstopp für wichtige Zukunftsthemen und deshalb ist gerade dieses Investment in unsere cloud-basierten Lösungen, darunter subsumieren wir einmal die Weiterentwicklung von MindSphere, über die ich ja jedes Quartal berichtet habe. Wir stecken da nicht zurück, sondern wir tun das, was wir für wettbewerbsrelevant und zukunftssichernd halten. Hat er ja ausgeführt, dass es nicht nur um den Erhalt von Wettbewerbsvorteilen, sondern auch idealerweise um deren Ausbau geht. Und da sind wir im Augenblick in einem Golden Moment, wenn Sie so wollen. Das ist nicht alles wiederholen, was wir schon oft diskutiert haben. Kombination von Software, Industrie-Know-how, Automatisierungsequipment, große Marktanteile mit gigantischem Kundenvertrauen. Sie, Hannover Messe und Co. kennen Sie alle schon. Will ich Sie nicht mit langweilen. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die man tun kann. Läuft im Angelsächsischen unter Austerity Measures. Da kann man beginnend, und es war nur ein Beispiel bei den Reisekosten, bis hin zu der Frage, was sind denn wirklich die Prioritäten, die jetzt und genau jetzt dran sind und wo man sich dann auch überlegen muss, wenn jetzt, wie angekündigt, aus unserer Sicht für die nächsten 2, 3, 4 Quartale die Luft möglicherweise ein bisschen dünner ist, was man dann genau tun kann, um die Konjunkturkurve so gut wie möglich auf der Kostenseite abzubilden. Da haben wir ein extrem gut austrainiertes Team, weil diese Kurzzyklizität ja nicht das erste Mal auftritt. Wir haben das in bewährter Manier, ich habe damals das Vergnügen gehabt, mit dem Klaus Helmrich persönlich in dem alten Industriesektor die Post-Lehman-Phase zu erleben. Und ich kann Ihnen sagen, das sind alles super professionelle Leute, die wissen, worauf es ankommt, die das Mögliche tun und trotzdem keinen Blödsinn machen. Die Frage andere Bereiche, natürlich gilt es für jedes Geschäft. Und auch da wiederhole ich mich jetzt und mache es deshalb kurz. Wir haben diese Struktur implementiert, um genau das zu erreichen, in besonders herausfordernden wirtschaftlichen Situationen der jeweiligen Endmärkte spezifisch die richtigen Hebel in die Hand zu nehmen, aber die auch fest in der Hand zu halten. Das ist kein Vertun, das macht jeder. Und wenn wir da Chancen sehen, uns noch weiter zu verbessern, dann würden wir sicher auch nicht mit Ratschlägen geizen. Die DI-Aufwendungen für die Cloud, da sage ich vielleicht kurz quantitativ was dazu und würde dann meinen Kollegen Roland Busch bitten, das noch ein bisschen weiter auszuführen. Wir haben in der Vergangenheit Ihnen sehr viele Details dazu schon immer gegeben, also einmal MindSphere-Investitionen, dann auch Investitionen in Software as a Service und nicht zuletzt das, was wir mit Mendix, der Akquisition von Mendix, auf den Weg gebracht haben und mit deren Einbettung jetzt in unser Gesamtportfolio. Dazu haben wir auch im letzten Quartal in etwa 2 Prozentpunkte an Marge investiert in die Zukunft, weil gerade, wie ich sagte, Golden Moment im Augenblick ein Window of Opportunity für uns im Markt besteht, Alleinstellungsmerkmale, die wir ohnehin schon haben, weiter auszubauen und die Chance lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Roland, magst du vertiefen, bitte?
Also, Sie wissen ja, dass die cloud-basierten Angebote ziehen ja auf Optimierung ab im Fertigungsbereich, Produktivität steigern in der Entwicklung, digitaler Zwilling, wie man Entwicklung beschleunigen kann oder auch im Service, vorausschauende Wartung. So große Aufträge, große Projekte über VW ist momentan noch eher die Ausnahme. Wir sehen bei den Großkunden, dass sie da auch anfangen, an einzelnen Standorten erst zu optimieren. Wir haben auch eine breite Basis an mittelständischen Kunden. Das ist ja gerade die Stärke von Siemens, dass wir in der Breite mit so vielen Kunden arbeiten, die auch Interesse an diesen cloud-basierten Angeboten haben. Aber auch wenn ich jetzt, Sie sprachen nur BI an, ich gehe mal vielleicht noch auf die Mobilität ein. Sie haben ja gehört, dass wir in Q3 auch wieder einen sehr starken Beitrag des Service hatten. Der Service, der kann durch Anpassung, Verbesserung von seinen Serviceverträgen, die er hat, durch die digitalen Angebote, die wir haben, sich wirklich auch beitragen. Das zeigt sich zunehmend. Oder auch im SI-Bereich, was Gebäudetechnik anbelangt, auch dort sehen wir zunehmend mehr Aufträge aus dem Bereich. Also so gesehen sind es keine Großprojekte, zumindest momentan, aber viele kleine, und wir nehmen da Momentum auf.
Danke.
Unsere nächste Frage kommt nun von Ruth Bender, Wall Street Journal. Bitte schön.
Ja, guten Morgen alle miteinander. Ich habe eine Frage zu Brexit, und zwar wollte ich einfach mal hören, wie Sie aktuell die Belastungen einschätzen, die sich für Siemens durch einen No-Deal-Brexit ergeben würden, und inwiefern Sie sich darauf vorbereitet haben und fühlen. Danke.
Ja, Frau Bender, vielen Dank für diese Frage. Ist natürlich eine, die uns jetzt schon eine ganze Weile begleitet und durch die veränderte politische Landschaft in UK, ich sag mal, die Beantwortung nicht gerade einfacher gemacht worden ist. Was tun wir? Wir haben von Beginn an, darüber hatten wir es hier auch schon wiederholt informiert, unterschiedliche Szenarien für uns durchdekliniert, haben Einflussfaktoren, die wir selbst zumindest teilweise dann beeinflussen können, uns genau angeguckt, dafür Reaktionsprofile hinterlegt. Das sind wir im Vergleich zu manchen anderen Unternehmen in einer relativ günstigen Position, relativ besonders günstigen Position, weil wir in UK, wie Sie wissen, ja auch erhebliche Wertschöpfung in unterschiedlichen Unternehmenseinheiten haben, beginnend bei Mobility über die Healthineers, nicht zuletzt das Windgeschäft mit lokaler Wertschöpfung. Das ist keine Immunisierung gegen die Einflüsse, aber das macht es einen etwas leichter, dann zu reagieren. Wovon natürlich auszugehen ist, insbesondere wenn es wirklich zu einem Hard Brexit käme, ist das, dass wir mit relativ vielen Verwaltungsprozeduren zu kämpfen haben würden, wie alle anderen auch. Das schlägt sich dann nicht immer sofort eins zu eins in der ökonomischen Bottomline nieder, aber das sind natürlich Dinge, die Arbeitsprozesse, sag mal, verlangsamen und auch komplizierter machen. Es ist schwer, sowas zu quantifizieren, weil was Sie in der Regel haben, ist so eine Art beinahe Standstill für eine logische Sekunde am Anfang. Dann gewöhnt sich das Ganze, die unterschiedlichen Stakeholder an die Situation. Neue Abläufe, Ersatzprozesse etablieren sich. Schwer, das zu prognostizieren. Ich kann mich noch gut erinnern an den Simulationsversuch mit der LKW-Abfertigung, der mal unternommen worden ist. Das sind alles Dinge, die eine gewisse Komplexität und damit auch Schwierigkeiten in der Prognose haben. Aber aus heutiger Sicht ist es für uns nicht so, dass wir jetzt also da in irgendeiner Form eine extreme Belastung auf den ökonomischen Parametern von Day One an sehen. Das ist eher eine Frage, wie denn das gesamte volkswirtschaftliche System sich darauf einstellt. Und das wiederum wird abhängig sein davon, mit wie viel Geschick oder auch nicht Verantwortlichen in Politik und Administration das dann handhaben. Ich möchte nicht spekulieren, wie viel Willfährigkeit durch den potenziellen Druck aus Downing Street jetzt dann in den EU-Entscheidungsgremien dann möglicherweise beeinflussbar oder nicht beeinflussbar ist. Wir setzen auf unsere eigene Kraft, Dinge bestmöglich dann für den Weg nach vorne zu organisieren, und ich bin da ganz zuversichtlich. Wird es ohne Blessuren gehen? Natürlich nicht. Aber es wird definitiv nicht konzernrelevant sein.
Unsere nächste Frage kommt nun von Herrn Decker, IPD Pressedienst. Bitte schön.
Ja, schönen Tag. Ich habe eine Frage zur Energie, und zwar mit großer Freude habe ich persönlich bemerkt, dass Sie eben über Wasserstoff jetzt noch direkt einen eigenen Bereich gemacht haben. Ich wollte fragen, sind Sie der Überzeugung, wie jetzt manchmal auch ein neues Buch ist erschienen von einem Kollegen, dass Wasserstoff doch wieder in den Vordergrund rückt. Und wie sieht das aus mit so Projekten, die eigentlich mittlerweile gestorben waren, wie Desertec oder sowas, also was wären praktisch internationale Zusammenarbeit nötig? Da würde ich gern wissen, wie Sie die Zukunft sehen bezüglich dieser Energieangelegenheit. Und eine zweite Frage kurz zu MindSphere. Wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit, also jetzt im Laufe der letzten Monate vom letzten Mal? Ist dort noch eine Steigerung in der Bedarf, in der Anwendung gekommen? Und wie ist der Bereich der Digitalisierung? Ein bisschen ist ja schon geredet worden, aber speziell auf diesen Bereich. Danke.
Ja, Wasserstoff. Also zunächst mal ist es immer ganz gut, wenn man vom Markt kommt. Wir sehen jetzt aus verschiedenen Bereichen von verschiedenen Kunden Anfrage an Wasserstoffprojekte, die alle in die Richtung gehen, die ich vorhin geschildert hatte. Also entspricht erneuerbare Energien, speisen einen Elektrolyseur, der erzeugt Wasserstoff oder eben Wasserstoff gebunden an Kohlenstoff, Stickstoff. Das heißt, Methanol entsteht daraus, Ammoniak oder Ähnliches. Die Anfragen kommen aus verschiedenen Bereichen, Mittlerer Osten, Australien, Südamerika, aber auch Europa, und wir sehen ja auch jetzt Deutschland mit den Leitprojekten, die jetzt gestartet werden sollen, dass da Interesse besteht. Der Wasserstoff hat den Vorteil, dass er, wenn so große Mengen an Speicher geht, dass er den Vorteil haben wird gegenüber Lithium-Ionen-Batterien, die ich eher im Mobilitätsbereich sehe und dort auch eher im Fahrzeugbereich, also im kleineren Fahrzeugbereich. Weil, wenn es um große Speichermengen geht, kommt dann eben der Wasserstoff in den Vorteil, sodass man sich überlegen kann, ob man Lastwagen oder Lastwagen dann eher mit Wasserstoff und Brennstoffzellen ausstattet. Das ist noch Zukunft, also heute sind die Geschäftsmodelle in der Weise noch nicht so, dass es sich rechnet. Auf der anderen Seite, und das hatte ich auch in meiner Ausführung schon erwähnt, geht es im Wesentlichen um Volumen und Hochskalierung und damit um die Kostendegression, die man sieht. Deswegen sind wir so sehr interessiert an den großen Projekten, wo man mal im 100-Megawatt-Bereich demonstrieren kann, was passiert. Der zweite Punkt, den ich in dem Kontext noch erwähnen möchte, ist, dass das Thema Sektorkopplung, also Energie und Mobilität, natürlich durch so eine Wasserstofftechnologie aufgeschlossen wird. Und das ist ein wesentlicher Hebel, den wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. So gesehen, also ein spannendes Thema, ist noch im sehr frühen Stadium, aber wir sehen, die Nachfrage steigt und die Technologien entwickeln sich da natürlich entsprechend auch weiter in Richtung Effizienz, aber auch in Richtung Kostenreduktion. Zum Thema internationale Projekte wie Desertec, ich meine, da muss man, das war ja damals schon die Diskussion, auch immer die Frage stellen, wenn ich den erneuerbaren Strom in Afrika, Nordafrika erzeuge, ein Land, was natürlich auch einen Hunger nach Strom hat, warum verbrate ich ihn nicht dann vor Ort, anstelle ihn dann über große Leitungen nach Europa zu schicken? Die Frage muss man natürlich immer wieder stellen, ist vielleicht an der Stelle sinnvoller. Wenn Sie über internationale Vernetzung reden, dann fällt mir eher sowas ein wie ein Supergrid, wo man dann in Deutschland immer spricht, wo man mit relativ kleinen Investitionen, da reden wir ein paar Milliarden, eigentlich so ein Supergrid erzeugen kann und dann vom Westen nach Osten die Sonne folgt, der Wind bleibt an unterschiedlichen Stellen, natürlich auch viel mehr erreichen kann. Also so gesehen, ich sehe das eher, die Anwendungen eher in regionalen Bereichen, wo man eben Wasserstoff in Mobilität, im Energiebereich oder auch als Industriegas benutzt, was natürlich sehr attraktiv ist. Zum Thema MindSphere, technologisch, wir entwickeln uns da schnell weiter. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, das ist wie ein Produkt, das ist dann mal fertig. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung, viele Anforderungen und Anfragen von verschiedenen Kundengruppen, die in MindSphere implementiert werden. Die Weiterentwicklung können Sie daran sehen, dass wir Cloud-Services zunächst mal auf Basis von Amazon angeboten haben, dann Azure jetzt von Alibaba dazu, das ist ein großer Fortschritt. Also das heißt, wir entwickeln uns da kontinuierlich weiter. Wir sehen auch eine Nachfrage, die zunehmend steigt. Digitalisierung, und da können Sie hingehen, wo Sie wollen. In China ist dort ganz, ganz weit vorne und im Wesentlichen geht es darum, die meisten Kunden sagen, wenn ich nicht mitgehe und diese Digitalisierung nicht mitnehme und die Produktivitätssteigerung daraus, dann falle ich zurück im Vergleich zum Wettbewerb. So, da geht jeder Kunde natürlich mit seiner Geschwindigkeit voran. Ich glaube, die größte Problematik, was die Annahmerate anbelangt, wirklich Projekte umzusetzen, ist die Kompetenz, dass eigentlich auch jede Firma eine gewisse Kompetenz haben muss, um zu entscheiden, was mache ich jetzt, was ist mein nächster Schritt, wie investiere ich. Und deswegen haben wir auch unsere IoT-Unit gegründet, um den Kunden dabei zu helfen, beratend, aber auch mit Pilotprojekten, Testen und dann auch Integration, eine Hilfestellung zu geben, damit sozusagen jeder Schritt, der gemacht wird, ein No-Regret-Move ist, also Einsparungen schnell erzielt werden können und die richtigen technologischen Entscheidungen getroffen werden.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen auf der deutschen Leitung. Wir haben noch eine Frage auf der englischen Leitung. Ich übergebe dazu an den Operator.
Wenn Sie eine Frage auf Englisch stellen möchten, drücken Sie jetzt bitte Stern 1. Ihre Fragen. Die nächste Frage kommt von John Remmer aus von Reuters. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Die Leitung ist sehr schlecht. Sie hatten ja schon verschiedene Risiken angesprochen auf den Märkten. Was ist denn das größte Risiko für Sie? Und denken Sie, dass es auch weiter Ausschlag hat auf Ihr Gesamtgeschäft außerhalb der Kurzzyklen, des kurzzyklischen Geschäfts? Und wie versuchen Sie denn weiterhin Ihre Margen zu verbessern? Sie hatten natürlich schon einige Maßnahmen erwähnt, aber könnten Sie uns da noch ein paar Details geben, was Sie hier versuchen möchten und wann Sie denn eine Verbesserung wahrnehmen? Ja, vielen Dank, John. Ich hatte ja schon über die Risiken gesprochen. Da ging es hauptsächlich über die Risiken, die tatsächlich direkt unser kurzzyklisches Geschäft beeinflussen. Und da ging es natürlich vor allem um die Performance bei DI und da ging es natürlich auch um die verschiedenen Branchen und Kundenbranchen, die wir hier bedienen. Da hatte ich ja ebenfalls geteilt, dass wir bereits knapp 2/3 Exposure hatten in wichtigen Branchen, wie beispielsweise der Automobilindustrie oder auch im Maschinenbau. Wir wissen natürlich auch schon von anderen Wettbewerbern, wie volatil dieses Marktumfeld vor allem seit kurzem ist. Und leider sind natürlich auch einige von unseren Kunden in diesen Branchen betroffen, die hier ebenfalls ihren Ausblick für 2019 adjustieren mussten. Und aus dieser Warte ist natürlich das Risiko einfach gegeben und natürlich gibt es auch geopolitische Risiken und Interdependenzen. Auch das Investitionsklima hilft aktuell nicht sehr in diesem Risikoumfeld, in dem wir uns bewegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ebenfalls so, dass wir weiter gucken als über die Digital Industries und deswegen sind wir eigentlich sehr froh über die Topline. Und ja, wir haben ja eine ganz klare Outperformance im Vergleich zu den Wettbewerbern, denn am Ende des Tages gewinnen wir tatsächlich an Marktanteilen. Und je mehr man natürlich in ein mittelzyklisches, langzyklisches oder projektgetriebenes Geschäft geht, desto mehr endet man natürlich in einem Szenario, wo man verschiedene Möglichkeiten akquirieren muss, um diese Dienstleistungen liefern zu können. Da sind wir extrem stark aufgestellt, auch mit Mindsphere, auch mit IoT. Und Roland hat das ja auch schon erwähnt. Was wir also sehen können, ist, dass wir ganz viele verschiedene geopolitische Risiken eben haben. Die verschiedenen Spannungen kennen Sie ja beispielsweise zwischen China und den Vereinigten Staaten im Handel. Das hilft natürlich ebenfalls nicht wirklich in Bezug auf das Investmentklima. Das ist also das ganze übergreifende Thema. Das ist also schwierig, das Ganze zu quantifizieren. Was bedeutet das aber nun für uns? Nun, zusammengefasst heißt das, dass wir auch weiterhin sehr fokussiert bleiben auf alles, was wir da draußen im Markt tun. Gott sei Dank haben wir natürlich gute Kunden und können hier auch gut antizipieren und mit den Kunden teilen, was die potenziellen Effekte und Risiken sind. Und das hatte ich ja ebenfalls schon gesagt, dass wir sehr agil aufgestellt sind und ebenfalls unternehmerisch gut mit der Vision 2020 Plus unterwegs sind. Ich denke, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind, um auf die Marktbedürfnisse flexibel zu reagieren und zwar besser auch als unsere Mitbewerber. Und das ist natürlich das Hauptziel. In Bezug auf den Einfluss auf unsere Margenentwicklung, da denke ich, dass wir auch schon gesagt haben, dass wir ganz vorsichtig mit unseren Ressourcen umgehen. Wir gucken uns immer die verschiedenen Perspektiven der Weltwirtschaft an. Es gibt kaum Business, das aktuell global schwarz oder weiß ist. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten in den verschiedenen Nischen. Da müssen wir einfach reingehen. Und ja, es gibt absolut verschiedene Potenziale in verschiedenen Märkten. Das muss man sich natürlich auch mal wieder angucken. Und die Entwicklung der Topline, da denke ich, sind wir sehr gut aufgestellt im Vergleich zu einigen unserer Wettbewerber. Und das ist natürlich sehr gut. Und da müssen wir selbstverständlich nochmal darauf verweisen, was ich bereits gesagt habe, dass wir immer weiter den Marktanteil ausbauen möchten, wenn möglich. Aber natürlich auch in diesem sehr schwierigen Geschäftsklima. Ja, gibt es da noch irgendwelche Spezifika, die man sagen kann in Bezug auf die Kosteneinsparungen oder Gebiete, in die man reingeht? Ja, das hatte ich ja bereits schon gesagt, John. Und es gibt ganz viele verschiedene Stellschrauben. Und ganz besonders bei Digital Industries sehen wir in früheren vergleichbaren Situationen von moderaten Marktumfeldern, dass es nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Aber ich möchte auch noch mal kurz darauf verweisen, dass wir uns in einer Position sehen, wo wir die Möglichkeiten beim Shop verpacken müssen, die der Markt uns aktuell liefert. Wir müssen unseren Kunden zeigen, dass unsere Angebote sehr gut sind und dass wir diese Chancen nicht für eine inkrementelle Margenverbesserung für nur ein oder zwei Quartale nachverfolgen. Ja, meine Damen und Herren, leider haben wir keine Zeit mehr für weitere Fragen. Damit würden wir die Telco beenden. Ja, vielen Dank an Herrn Busch und Herrn Thomas und vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse für diese Telefonkonferenz, unsere Analysten-Call mit Roland Busch, Ralf Thomas und Klaus Helmrich, CEO der Digital Industries, wird nun um 10 Uhr starten. Der Analysten-Call wird ebenfalls live auf www.siemens.com/analyst-call gestreamt werden. Noch einmal herzlichen Dank von uns und dann sehen wir uns am 7. November wieder, wenn wir die Ergebnisse des 4. Quartals verlesen. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank und einen schönen Tag.